Willkommen zu den Tagesthemen in Kompaktform. Während bei ihm zu Hause der WM-Ball rollt, hat US-Präsident Donald Trump sich auf den Weg Richtung Europa gemacht, zum G7-Gipfel in den französischen Alpen bei Evian. Dort warteten die anderen Staats- und Regierungschefs äußerst gespannt darauf, von ihm zu erfahren, was es denn genau mit diesem Rahmenabkommen auf sich hat, auf das sich die USA und der Iran geeinigt haben. Und wie belastbar es wirklich ist. Schließlich warten auch sie alle endlich auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Gudrun Engel berichtet.
Warten auf die Gäste bei absolutem Kaiserwetter. Ein schöner Ort, lobt prompt auch der US-Präsident die Kulisse am Genfer See. Und Küsschen für die Gattin gibt es auch. Bei den anderen Staats- und Regierungschefs ist die Stimmung noch entspannter. Fast alle haben ihre Partnerinnen und Partner dabei. Doch beim Gipfelauftakt bleiben die Politiker unter sich, haben viele Fragen zur US-Einigung mit Iran. Trump gibt sich im direkten Gespräch mit dem Gastgeber überzeugt. Iran wird keine Atomwaffe besitzen. Dem haben sie unter strengen Kontrollmaßnahmen uneingeschränkt zugestimmt. In der Hauptsache aber geht es den G7 um die Öffnung der Straße von Hormus und wie die schnell gelingen kann. Denn die bisherige Sperrung hat massive Auswirkungen auf den Ölpreis, die Weltwirtschaft und damit auf alle G7-Partner. Laut Trump ist die Schiffspassage teilweise wieder befahrbar und Iran wolle auch keine Maut erheben. Aus Iran hört man allerdings Gegenteiliges. Die Europäer bieten Unterstützung an, wollen im Friedensfall Schiffe schicken, so auch Deutschland.
Das Abkommen kann den Weg nun zu einer Erholung auch der Weltwirtschaft und einer Stabilisierung der Region bahnen. Jetzt gilt es, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen.
Allerdings, das ist hier in Evian klar, müssten sowohl die USA als auch Iran einem europäischen Seeminensucheinsatz erst noch zustimmen. Eine Menge Gesprächsstoff für das Gipfeltreffen in den Alpen.
Ja, und von dort berichtet für uns Gudrun Engel. Gudrun, bislang ist von diesem Rahmenabkommen ja mit dem Iran nicht so viel offiziell. Hat Trump die G7-Partner denn jetzt mittlerweile etwas mehr eingeweiht, wie das wirklich aussehen soll?
Ja, die Hauptherausforderung, Ingo, ist natürlich wie immer, Donald Trump erzählt ja gerne viel, wenn der Abend lang ist. Und so hat er diesen Abend beim Abendessen auch genutzt, die anderen zu informieren zu dem, was er glaubt, was da vereinbart wurde. Da muss man natürlich immer mal abwarten, denn der Iran widerspricht ja auch schnell mal. Aber was wir bis jetzt wissen ist, gestern wurde dieses Abkommen tatsächlich virtuell unterzeichnet von Trump und Vance auf der US-Seite und von Ghalibaf, dem Sprecher des iranischen Parlaments auf der anderen Seite. Und die richtige Unterschrift, die soll dann am Freitag folgen durch J.D. Vance, der dafür in die Schweiz reisen soll, und Araghchi, den Außenminister des Iran. Donald Trump sagt, es gehe jetzt darum, die Straße von Hormuz möglichst schnell frei zu haben. Spätestens ab Freitag soll das der Fall sein. Daran gibt es Zweifel, denn da gibt es doch wohl sehr viele Seeminen. Donald Trump sagt auch, die USA hätten vermutlich kein Problem damit, eingefrorene Gelder freizugeben. Aber zahlen wolle man dem Iran nichts. Und die Hauptstreitfrage ist, wie geht man mit dem Uran, mit dem angereicherten Uran um? Es gibt ja immer wieder Hinweise darauf, dass die USA sagen, sie könnten sich vorstellen, selbst in den Iran zu fahren und das Uran dort auszugraben und dann zu entsorgen. Aber es ist völlig unklar, wo denn dann genau, in den USA, im Iran. Das sind alles offene Fragen, die man noch verhandeln muss. Deswegen wird Donald Trump sicherlich eine Menge erzählt haben, aber wie belastbar das ist, muss man abwarten.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen live aus Publi bei Evian. Ja, die Lage im Nahen Osten, also das eine große Thema beim G7-Gipfel, das andere, vor allem aus europäischer Sicht, der Krieg gegen die Ukraine. Schließlich wird bei den Beratungen morgen auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit am Tisch beim G7-Gipfel sitzen. Und der wird Trump, Macron und Co. berichten, noch unter dem Eindruck eines nach ukrainischen Angaben russischen Drohnenangriffs, der eine Kathedrale traf, die sowohl für die Ukrainer als auch für die Russen von Bedeutung ist. Wassili Golod.
Die Lavra in Flammen, einer der bedeutendsten Orte für das orthodoxe Christentum, UNESCO-Weltkulturerbe. Das Höhlenkloster wurde im 11. Jahrhundert erbaut und prägt die ukrainische Hauptstadt Kiew. Zerstört durch eine russische Drohne, wie ukrainische Behörden mitteilen. Religion ist eine dieser inneren Anker, der den Menschen auf dieser Welt Halt gibt. Leider haben sie jetzt sogar das Allerheiligste angegriffen. Für Russland ist es wichtig, unsere kulturelle DNA zu vernichten. Denn ein Land ohne Kultur ist nur ein Gebiet. Und ein Gebiet lässt sich sehr leicht einnehmen. Von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen die Geschichte, gegen das Christentum spricht Metropolit Epiphanius, Oberhaupt der orthodoxen Kirche der Ukraine. Auch Präsident Selenskyj macht sich am Morgen ein eigenes Bild. Das war ohne Zweifel ein Angriff auf unsere Geschichte. Selenskyj gibt außerdem an, von 70 russischen Raketen seien mehr als 60 auf Kiew geflogen. Und die russische Armee habe die Ukraine mit mehr als 600 Drohnen angegriffen. In mehreren Teilen des Landes wurden Zivilisten getötet und verletzt. Die heutige Angriffswelle traf neben der Lavra auch das nationale Filmstudio und den Kulturkomplex Mystetsky Arsenal. Bereits gestern wurde das Kunstmuseum in Kharkiv von einer russischen Drohne getroffen. Damit greift Russland verstärkt Orte an, die für die historischen Wurzeln der Ukraine stehen.
Drogen, Gewalt, Vergewaltigungen. Die Liste der Vorwürfe war lang. Heute dann das Urteil im Prozess gegen Marius Borg-Høiby, den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette Marit. 4 Jahre Haft. Schuldig in insgesamt 34 von 40 Anklagepunkten befand das Gericht in Oslo. Høiby ist zwar formell nicht Teil des Königshauses, aber dieses Urteil belastet nicht nur seine ohnehin gesundheitlich schwer angeschlagene Mutter, die auf eine Lungenspende wartet, sondern auch den norwegischen Hof insgesamt. Christian Blenker.
Bis zum Abend kein Kommentar des Hofs. Doch viele Norweger finden schon jetzt, das Urteil gegen Marius Borg-Høiby ist auch ein Schlag für Norwegens Monarchie. Ich finde, er hat seine Strafe verdient für all das, was er gemacht hat. Der 29-Jährige ist der Sohn aus einer früheren Beziehung von Norwegens Kronprinzessin Mette Marit und steht nicht in der Thronfolge. Doch der Fall belastet die Familie. In 2 Fällen sah es das Gericht als erwiesen an, dass er Frauen vergewaltigt und gefilmt hat, während sie schliefen. Das Urteil, 4 Jahre Haft, deutlich weniger als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, und doch ist sie zufrieden. Wir konnten zeigen, dass vor dem Gesetz Gleichheit herrscht. Niemand in Norwegen, auch nicht ein Mitglied der Königsfamilie, kann Straftaten begehen und damit davonkommen. Das Urteil des Richters verfolgt Marius Borg-Høiby aus gesundheitlichen Gründen nur per Videoübertragung. Später lässt er über seinen Anwalt mitteilen, dass er in Berufung gehen will. Er ist der Ansicht, dass er in Sachen der Vergewaltigungsvorwürfe nicht schuldig ist und dass er seine Ex-Freundin nicht misshandelt hat. Deshalb will er die Berufung. Der Fall Marius Borg-Høiby dürfte Norwegen also weiter beschäftigen und die Krise der norwegischen Monarchie noch verschärfen.
Soweit unsere Tagesthemen zur Halbzeit. Morgen Abend sind wir dann wieder in gewohnter Länge für Sie da, geben jetzt aber erstmal direkt zurück zu Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger beim WM-Spiel Belgien gegen Ägypten. Viel Spaß dabei und tschüss.